Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Ja, ich bin schon wach, obwohl die Glocken nicht mehr läuten. Wir schlafen jetzt alle länger. Dazu gleich mehr. Vorab, ich komme gerade von meiner Lesereise zurück und es war wunderbar, so viele von euch zu treffen. Und wir haben einiges zu feiern. Im April 2025 begann dieser Podcast aus dem Kinderzimmer meiner Tochter. Da war die Tonqualität wegen der vielen Plüschtiere am besten. Jetzt bin ich zwar in mein Arbeitszimmer umgezogen, aber die Plüschtiere sind immer noch dabei. Jetzt sind wir bei Folge 36, mehr als 100.000 gehörten Folgen, und heute liegt Radio Adria in Deutschland und Österreich bei den Reisepodcasts auf Platz 1, vor all den öffentlich-rechtlichen Produktionen und auch vor den Podcasts der großen Magazine. Plüsch rules. Ihr seid die Besten. Danke. Ein besonderer Dank auch an Überredungskünstlerin Birgit Eschbach mit ihrem Studio Venezia, die mich praktisch aus Pinos Bar vors Mikrofon gezerrt hat und mir gerade virtuell gegenüber sitzt und darauf achtet, dass hier alles klappt und dass die Folge gut bei euch ankommt. Und zu meinem neuen Buch Espresso unter Sternen gibt es so viele tolle Kritiken, darunter von der Buchbloggerin Lisa Buddensieg, die schreibt: Ich bin selten so entspannt nach einer Lektüre gewesen wie nach diesem Buch. Boah, kann es ein schöneres Lob für einen Autor geben. Wenn ihr es noch nicht habt, holt es euch. Oder tut einer Freundin oder einem Freund einen Gefallen, wer immer es in eurer Nähe oder in eurem Umfeld gerade gebrauchen kann. Jetzt rein in die Woche. Worauf könnt ihr euch in dieser Folge freuen? Wo liegen die wahren Geheimtipps in Italien und Europa? Schnaps aus der Tiefe? Wie lebt man in Italien ohne Alkohol? Der Schmuggler, der alles falsch machte? Die Krise der Fischer und die Blaukrabbe macht auch schon wieder Ärger? Wohin gehen die Einheimischen an der Adria zum Essen? Und eine Goldmedaillengewinnerin, die durchs Sportabitur fällt oder die Sportmatura. Ihr merkt, in dieser Folge ist ordentlich was los. Aber jetzt zu den Glocken. Denn mit dem Beginn der Saison läuten die Kirchenglocken in Grado nicht mehr vor 8 Uhr. Und zwar aus Rücksicht auf jene Mitbürger, die ihren Schlaf inzwischen für ein höheres Gut halten als den Weckruf des Himmels. Der Monsignore hat das Läuten gestoppt, bevor sich die sozialen Netzwerke erneut in ein Schlachtfeld verwandeln. Früher riefen Glocken die Gläubigen zur Messe, heute rufen sie offenbar Kommentatoren zur Tastatur. Urlauber beschwerten sich bitterlich über den Lärm zu früher Stunde. Stattdessen werden die Glocken nun zwischen 8 und 21 Uhr erklingen und nicht wie einst noch um 7 Uhr. Don Paolo Nutarelli sagt, um daran zu erinnern, dass es weiterhin einen Ort gibt, an dem man beten kann. Er erklärte, dass man in den sozialen Medien immer aggressivere Kommentare gegenüber der Kirche gesehen habe. Wir verstehen, dass sich die Sensibilität verändert hat, sagt er, aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Orte Teil unserer Geschichte und unserer Identität sind. Komisch. Ich finde, dass Glocken eher eine beruhigende, schlaffördernde Wirkung haben. Sie suggerieren, die Welt ist noch in Ordnung. Die ersten Jahre in Grado habe ich direkt neben dem Nebelhorn gewohnt, das in der Nacht die Schiffe warnte. Das war irre. Das tiefe, monotone Tuten hatte ebenfalls etwas Heimeliges. So wie Regen, der gegen das Fenster prasselt, kann es eine bessere Einschlafhilfe geben. Also, Ich finde, Don Paolo hat da etwas zu schnell nachgegeben. Damit sich die erhitzten Gemüter beruhigen können, gibt es bald in Grado einen ganz besonderen Schnaps. Ein Destillat, das nach Adria schmeckt. Wie das? Hinter der Idee steht Paolo Settimi. Mein Wunsch war es, etwas Einzigartiges zu schaffen, ein Produkt, das Gebiet wirklich repräsentiert, erklärt er. Grundlage ist ein Destillat aus autochthonen Rebsorten, die in Meeresnähe wachsen. Reben also, die ständig Salz, Wind und Wasser ausgesetzt sind. Verwendet werden ausschließlich natürliche Zutaten und wilde Kräuter aus der Lagune, darunter Salicornia oder Meeresspargel. Der Clou? Die Flaschen werden anschließend auf den Grund der Lagune abgesenkt und dort mehrere Monate gelagert, damit das Destillat Aromen, Mineralität und Charakter entwickeln kann. Das Produkt befindet sich derzeit noch in der Registrierungsphase. Die ersten Flaschen werden nur in kleiner Menge produziert. Das Ziel ist nicht die industrielle Produktion, betont Settimi, sondern etwas Authentisches und Starkes zu schaffen, das die Seele der Lagune erzählt. Jede Wette, nach 2 oder 3 Gläsern, wecken einen am nächsten Morgen auch keine Kirchenglocken mehr auf. Kommen wir zur Hörerpost in dieser Woche, die ziemlich üppig war. Hier kommt eine Frage, die mir mehrmals pro Woche gestellt wird. Hast du einen Geheimtipp für uns? Eine Trattoria, in die auch die Einheimischen gehen? Daher hier die Antwort für alle. Ihr werdet in Grado und auch in den anderen Adria-Orten wie Lignano, Jesolo, Bibione oder Caorle wenige Einheimische treffen, auch nicht in der bodenständigsten Trattoria. Die Einheimischen essen fast immer daheim. Das hat viele Gründe. Vielleicht der wichtigste, sie sind nicht im Urlaub. Dazu kommt, Spaghetti Vongole oder Burrito bekommen alle von ihnen mit verbundenen Augen mindestens so gut hin wie die Trattoria. Auch Finanzen spielen eine Rolle, denn wie oft im Monat kann man bei 1.800 Euro Gehalt essen gehen? Und nicht zuletzt arbeiten in der Saison sehr viele Menschen an der Adria ja selbst in der Hotellerie und Gastronomie. Einheimische trefft ihr eher in den Bars, oft beim Aperitivo am Abend, zum Beispiel in Pinos Bar in Grado, noch mehr allerdings beim Café am Morgen. Und zum großen Familienmittagessen am Sonntag geht es meistens aus Platzgründen aufs Land. Hier in Grado beispielsweise ins Giustinars in Aquileia oder ins I Patriarchi, ebenfalls in Aquileia. Ich habe ja letzte Woche von dem vermasselten Aufstieg unseres Fußballteams gesprochen. Dort, auf den Tribünen, seid ihr definitiv unter Einheimischen. Touristen verirren sich nie dorthin. Also auf ins Stadion von Gradese Calcio auf der Isola della Schiusa. Da werdet ihr nicht mit Küsschen links und Küsschen rechts begrüßt. Da spricht keiner Deutsch. Da guckt erstmal jeder grimmig. Und die Stadionbratwurst, du liebe Zeit. Dort müsst ihr euch den Respekt der anderen erst erarbeiten. Mit einem finsteren Blick aufs Spielfeld, mit einem Abwinken bei einem Fehlpass, mit einem Kopfschütteln nach einer Schiedsrichterentscheidung und einem anerkennenden Nicken bei einem schönen Schuss, der nicht auf dem Parkplatz oder gar in der Lagune landet. Ja, das Stadion ist Italien für Fortgeschrittene. Nächste Mail. Hallo Stefan. Ich lebe seit ein paar Monaten in C. Ich halte die Stadt anonym, aber es ist eine sehr schöne Stadt in Norditalien. Und bin begeistert von der Vielfalt der Restaurants, Bars, Bistros und dem bunten Angebot von Musikveranstaltungen und Events. Als Abstinentlerin bin ich eine absolute Außenseiterin. Klar, Wasser bekommen wir immer. Das Höchste, was ganz selten vorhanden ist, aber komischerweise nicht auf der Karte steht, ist ein alkoholfreies Bier. Bin ich hinter dem Mond oder sind die Gastronomen in Italien fantasielos? Ist der Trend des Mocktails und Zero Prosecco hier noch nicht angekommen? Dein Wissen interessiert mich. Grazie e tanti saluti. Gutes Thema. Ich greife auch gern mal alkoholfrei zu, was in den großen Städten problemlos möglich ist, auch mit Cocktails. In den Supermärkten, zumindest hier in Norditalien, gibt es inzwischen alkoholfreies Bier, sogar mehrere Sorten. Auch die ganzen italienischen Biere haben inzwischen alkoholfrei im Angebot. Aber tatsächlich sehr selten alkoholfreien Wein oder 0% Prosecco. Der Trend ist tatsächlich noch nicht in Italien angekommen. Meine Vermutung? Italiener neigen ja in Sachen Alkohol im Gegensatz zu anderen Völkern nicht zum Exzess. Es gibt hier wirklich wenige echte Alkoholiker oder Gewohnheitstrinker, deswegen sehen sie die Notwendigkeit des Themas nicht so sehr. Herzliche Grüße aus Grado. Ich habe hier schon öfter erzählt, mein Schwiegervater trinkt jeden Abend exakt ein kleines Glas Wein, egal wie lange der Abend dauert. Aber ich habe auch noch mal recherchiert. Klar, Italien gilt als Weinland schlechthin, aber die Italiener trinken insgesamt deutlich weniger Alkohol als Deutsche und Österreicher. Um mehr als die Hälfte weniger. Deswegen gibt es dort auch weniger Menschen mit problematischem Alkoholkonsum. Die Zahlen zeigen, die Italiener genießen ihren Wein zwar gern, übertreiben es aber deutlich seltener als ihre Nachbarn nördlich der Alpen. Ich habe bestimmt schon mal erzählt, in Italien gibt es nicht einmal ein Wort für den Kater, also den Alkoholkater. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass die Italiener, die das Münchner Oktoberfest besuchen, am nächsten Tag genau das fühlen, auch wenn sie es nicht benennen können. Nächste Post. Lieber Herr Maywald, ich esse sehr gerne und bin da auch experimentierfreudig. Haben Sie vielleicht von Pasta con Quadumi gehört oder selbst probiert? Was ist das? Habe auch recherchiert, bescheidener Erfolg. Offensichtlich ist etwas Mut erforderlich und es ist schwer zu bekommen. Eventuell ein Gericht aus Sizilien? Liebe Grüße, Max. Hallo Max, ja, schon davon gehört, es ist eine sizilianische Spezialität, aber sehr schwer nachzumachen, so wie die apulischen Orecchiette con Cime di Rapa. Weil das Gemüse, Tenerumi oder Quadumi, Blätter der langen Zucchini und auch die langen Zucchini selbst so regionaltypisch sind und hier kaum zu bekommen sind. Ich habe auf YouTube aber eine Anleitung gefunden und packe sie in die Shownotes.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Florenz zieht die Reißleine. Die Stadt geht jetzt schärfer gegen Ferienwohnungen vor und weitet die bestehenden Beschränkungen massiv aus. Bislang galt der Genehmigungsstopp für neue Kurzzeitvermietungen vor allem in der historischen Altstadt. Jetzt kommen zahlreiche weitere Viertel dazu. Unterm Strich betrifft die Regelung künftig mehr als 100.000 Wohnungen auf einer Fläche von über 16 Quadratkilometern. Damit hat Florenz den Bereich mit den Einschränkungen praktisch verdreifacht. Ein Schritt, der in dieser Größenordnung in Italien bislang einmalig ist. Der Hintergrund: Die Stadt kämpft seit Jahren mit den Folgen des Tourismusbooms. Immer mehr Wohnungen werden an Urlauber vermietet, während bezahlbarer Wohnraum für Einheimische knapp wird. Kommt euch alles bekannt vor? Richtig. Hallo, Venedig. Eine Studie der Universität La Sapienza in Rom zeigt, dass der Druck längst nicht mehr nur die Altstadt betrifft. Die Forscher warnen, dass sich das Problem zunehmend in die umliegenden Wohnviertel verlagert. Bürgermeisterin Sara Funaro sagt deshalb ganz klar, die Stadt muss handeln. Es gehe nicht darum, Touristen auszusperren, sondern darum, das Leben in Florenz für die Menschen bezahlbar und lebenswert zu halten. Das Recht auf Wohnen müsse genauso geschützt werden wie das historische Stadtbild und das soziale Miteinander in den Vierteln. Nicht alle sehen das so. Betreiber von Ferienwohnungen und ihre Verbände laufen Sturm gegen die neuen Regeln. Sie verweisen darauf, dass Kurzzeitvermietungen viel Geld in die Stadt bringen. Nach ihren Angaben sorgen die Gäste, die in Ferienwohnungen übernachten, jedes Jahr für Umsätze in Milliardenhöhe. Von Restaurants über Geschäfte bis hin zu kulturellen Angeboten. Kritik kommt auch von der italienischen Vereinigung der Betreiber von Kurzzeitvermietungen. Dass es so eine Vereinigung gibt, wusste ich gar nicht. Die Branche argumentiert, dass nur rund 4,5% aller Immobilien in Florenz als Ferienunterkünfte angeboten würden. Gleichzeitig generierten diese Angebote erhebliche Umsätze für die lokale Wirtschaft. Nach Angaben des Verbandes sorgten die Kurzzeitvermietungen in den vergangenen 12 Monaten für Buchungen im Wert von rund 439 Millionen Euro. Hinzu kämen milliardenschwere Folgeeffekte für Gastronomie, Handel und sonstige touristische Dienstleistungen. Trotzdem bleibt die Stadt bei ihrem Kurs. Die Botschaft lautet: Tourismus ja, aber nicht um jeden Preis. Hallo Venedig, nochmal. Schau dir das mal genauer an, was da passiert. Fischer in der Krise. Wir sind bereit, die Boote im Hafen zu lassen. Hey, hey, streikende Fischer, was ist denn hier los? Die Fischer an der oberen Adria schlagen Alarm. In Marano und Grado geraten immer mehr Betriebe unter Druck. Der Grund sind die stark gestiegenen Dieselpreise. Gleichzeitig warten die Unternehmen noch immer auf staatliche Hilfen, die seit Monaten angekündigt sind. Allein in Marano sind mehr als 120 Fischereibetriebe betroffen, in Grado sind es 70. Für viele Familien steht die wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel. Dabei kämpfen die Fischer bereits seit Jahren mit anderen Problemen. Besonders schwer wiegt die Ausbreitung der Blaukrabbe. Das invasive Tier hat große Schäden in den Lagunen angerichtet und die Fangmöglichkeiten vieler Betriebe eingeschränkt. Dazu gleich mehr. Jetzt kommt die Treibstoffkrise hinzu. Fischer in Chioggia und Caorle haben sogar kurzzeitig gestreikt. Sie protestieren gegen die hohen Dieselpreise und gegen die Verzögerungen bei der Auszahlung eines Steuerguthabens für Treibstoff. Dieser Protest könnte sich nun auf weitere Häfen entlang der Adria ausweiten. Besonders verärgert sind die Fischer darüber, dass die versprochenen Entlastungen bisher nicht angekommen sind. Das Steuerguthaben für Treibstoff sollte einen Teil der Kosten ausgleichen. Nach Angaben der Branche ist jedoch seit Monaten kein Geld geflossen. Willkommen in der italienischen Bürokratie. Deshalb fordert die Fischerei eine Verlängerung dieser Maßnahme bis mindestens Ende des Jahres. Die Betriebe argumentieren, dass sie ohne Unterstützung die steigenden Kosten kaum noch tragen können. Zusätzlich, klar, sorgt die internationale Lage für Unsicherheit. Die Spannungen im Nahen Osten treiben die Preise immer weiter nach oben. Auch in Grado spüren die Fischer die Belastung, denn viele Boote verbrauchen jeden Tag mehrere hundert Liter Treibstoff. Die höheren Kosten betreffen nicht nur die Fischer selbst. Nach Einschätzung der Branche werden sie sich auch auf die Verbraucherpreise auswirken. Fisch könnte in diesem Sommer deutlich teurer werden. Wundert euch also in eurem Urlaub nicht. Das ist keine Abzocke. Abzocke ist sowieso ein Wort, was verboten gehört. Einige Vertreter der Fischer rechnen damit, dass die Preise bestimmter Produkte um bis zu 30% steigen könnten. Besonders betroffen wären Arten, deren Fang einen hohen Treibstoffaufwand erfordert. Dazu gehören beispielsweise Kabeljau, unser Bacala, Thunfisch und Garnelen. Die Stimmung ist angespannt. Noch fahren die meisten Boote aus, doch die Bereitschaft zu Protesten wächst. Und die Warnung aus den Häfen ist eindeutig. Wenn sich die Lage nicht verbessert, könnten bald noch mehr Boote im Hafen bleiben. Unschöne Schlagzeile, wir hatten es gerade von ihr. Die Blaukrabbe erreicht die Muschelkulturen im Golf von Triest. Die Blaukrabbe sorgt seit Jahren für große Probleme an der Adria. Ich hatte es gerade erzählt und ich hatte es auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Es ist wirklich etwas, was die Menschen hier in Grado beschäftigt und auch an anderen Fischerorten. Bei einem Tauchgang entdeckte man nun ein Exemplar direkt an einer Muschelzuchtanlage. Miesmuscheln waren's. Die Sichtung wurde Wissenschaftlern gemeldet. Die sprechen noch nicht von einer akuten Bedrohung. Trotzdem beobachten sie die Entwicklung sehr genau. Handelt es sich um einen Einzelfall oder um den Beginn einer dauerhaften Besiedlung? Forscher fanden bislang keine Hinweise auf eine größere Population im Golf von Triest. Anders sieht es weiter westlich aus, also bei uns. Zwischen Grado und Venedig wurde die Blaukrabbe in allen untersuchten Gebieten nachgewiesen. Dort gilt sie inzwischen als fest etabliert. Besonders aufmerksam verfolgen Muschelzüchter die Entwicklung. Klar, denn sollte die Blaukrabbe auf den Geschmack gekommen sein, könnten erhebliche wirtschaftliche Schäden entstehen. Und mal unter uns. Für eine Blaukrabbe kann es doch nichts Besseres geben als eine Muschelkultur. Das ist ja wie ein Buffet. All you can eat. Die Wissenschaftler betonen, dass die Lage momentan noch unter Kontrolle sei. Von Panik könne keine Rede sein. Dennoch nehmen die Sichtungen zu. Die Blaukrabbe gilt als äußerst anpassungsfähig. Sie kann weite Strecken zurücklegen und ernährt sich von einer Vielzahl verschiedener Organismen. Genau diese Eigenschaften machen sie zu einem Problem für empfindliche Ökosysteme und für die Fischerei. Gehen wir kurz an Pinos Stammtisch. Das Gute ist nämlich, dass die Blaukrabbe selbst wohlschmeckend ist, wenngleich ihr Fleisch etwas süßlich ist. Ich habe die Fischer gefragt, wo ist also das Problem? Das Problem ist, dass die Blaukrabben in der Adria so klein sind, dass sich ein Fang und das Herauspulen des Fleisches kaum lohnt. Im Atlantik, etwa an den Küsten Nordamerikas, werden sie deutlich größer, da lohnt sich der Fang. In Nordamerika gelten sie sogar als echte Delikatesse. Jetzt eine besonders bizarre Meldung. Weltklasse-Athletin verpasst das Sportabitur, also die Matura. Für die Sportgymnastin Tara Dragaš aus Udine war es ein Schock. Die erfolgreiche Athletin wurde nicht zur italienischen Abschlussprüfung der Maturità zugelassen. Besonders bitter ist die Entscheidung, weil Dragaš zu den bekanntesten Nachwuchssportlerinnen des Landes gehört. Im vergangenen Jahr gewann sie Gold beim Weltcup in Mailand. Erst vor wenigen Tagen belegte sie bei den Europameisterschaften im bulgarischen Varna den 7. Platz und wurde im Ballfinale 4. Trotz dieser Erfolge darf sie nun nicht an der Matura teilnehmen. Unter anderem hat sie in Sport eine 6 bekommen. In Italien ist das gerade noch ausreichend oder sufficiente. Das entspricht im Deutschen und im Österreichischen etwa einer 4. Krass. Die Nachricht traf die junge Athletin hart. In den sozialen Netzwerken schimpfte sie und ihr Beitrag verbreitete sich innerhalb kurzer Zeit im Internet. Darin beschreibt sie, wie schwierig es gewesen sei, Spitzensport und Schule miteinander zu verbinden. Über Jahre habe sie versucht, beiden Bereichen gerecht zu werden. Umso größer sei nun die Enttäuschung. Dragaš besucht das Sportgymnasium Volta in Udine. Ihr Alltag besteht aus langen Trainingseinheiten, Reisen zu Wettkämpfen und dem Lernen für die Schule. Oft trainiert sie 8 bis 9 Stunden am Tag. Über ihre Zulassung entschied eine externe Prüfungskommission aus Cremona. Keine Ahnung warum. Dieses Institut war vom regionalen Schulamt mit der Bewertung beauftragt worden. Keine Ahnung warum. Nach den schriftlichen Prüfungen hatte Dragaš nach eigenen Angaben das Gefühl, dass ihre Leistungen ausreichen könnten. Sie wusste zwar, dass ihre Vorbereitung nicht perfekt gewesen war, gleichzeitig hoffte sie, dass ihre besondere Situation als Spitzensportlerin berücksichtigt würde. Doch dazu kam es nicht. Die beteiligten Schulen weisen darauf hin, dass sportliche Leistungen und schulische Leistungen getrennt bewertet werden müssten. Die Direktorin des Sportgymnasiums sagt, dass die Schülerin während ihrer Ausbildung umfangreiche Unterstützung erhalten habe. Unterricht habe sowohl vor Ort als auch online stattgefunden. Auch das Institut in Cremona verteidigt die Entscheidung. Der Direktor erklärt, dass man die Bedürfnisse von Spitzensportlern grundsätzlich berücksichtige. Dennoch müsse ein Mindestniveau an schulischen Leistungen erreicht werden. Die Schule sei schließlich ein wissenschaftliches Gymnasium. Deshalb könne man bei den Anforderungen keine Ausnahmen machen. Klar, dass darüber diskutiert wird. Andrea Mian, Präsident eines Verbands für studierende Spitzensportler, fordert mehr Dialog zwischen Schulen, Sportverbänden und Behörden. Auch so ein Politikersprech. Zwar gäbe es bereits spezielle Bildungsmodelle für Leistungssportler, doch diese müssten stärker an die Realität des Spitzensports angepasst werden. Also, ich verstehe ja beide Seiten, aber ihr im Sportunterricht ein Suffiziente zu geben, also das ist schon sehr merkwürdig. Für die junge Gymnastin bleibt die Enttäuschung, ob sie es im nächsten Jahr noch einmal versucht, unklar. Jetzt zum Muschelschmuggel. Muscheln sind heute irgendwie das Thema dieses Podcasts. Eigentlich wollten die Beamten auf der Tangenziale di Napoli nur einen ganz normalen Verkehrsverstoß ahnden. Ein Fahrer war mit dem Handy in der Hand unterwegs. Doch bei der Kontrolle des Transporters wurde schnell klar, hier steckt mehr dahinter. Im Laderaum fanden die Polizisten 70 Kilo Venusmuscheln und Miesmuscheln. Die Ware war für den Verkauf bestimmt. Das Problem: es gab keinerlei Dokumente zur vorgeschriebenen Rückverfolgbarkeit, sprich Schwarzmarkt. Und das ist derzeit heikel. In Kampanien sind die Hepatitis A-Fallzahlen zuletzt gestiegen. Muscheln gehören zu den Lebensmitteln unter Verdacht. Deshalb wurde die Gesundheitsbehörde eingeschaltet. Ein Teil der Muscheln wurde für Laboruntersuchungen sichergestellt, der Rest wurde direkt vor Ort vernichtet. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Bei weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer bereits ein Bescheid zur Aussetzung seiner Fahrerlaubnis vorlag. Zugestellt worden war er dem Mann allerdings nie. Bis zu diesem Moment auf der Tangenziale von Neapel. Da bekam er den Bescheid persönlich überreicht. Was für ein Glück. Am Ende wurde es ein teurer Tag. Der Fahrer erhielt auch noch ein Bußgeld wegen der Handynutzung am Steuer. Außerdem verlor er 5 Punkte auf seinem Führerscheinkonto. Der Führerschein wurde sofort eingezogen, wahrscheinlich für 3 Monate. Nicht gerade ein gelungener Tag. Profi-Tipp: Wenn du schon illegales Zeug im Auto transportierst, dann halte dich an die Verkehrsregeln. Obwohl, stimmt auch nicht ganz. Ein Schulfreund von mir ist zur Polizei gegangen und hat mal erzählt, wer nachts um 3 auf einer 4-spurigen Straße, komplett leer, genau 50 fährt, macht sich auch verdächtig. Wie man's macht, macht man's verkehrt. Und jetzt aus der Reihe, wie schaffe ich es als Politiker in die Schlagzeilen des ganzen Landes? Eine ungewöhnliche Idee kommt aus San Giorgio Sulignano bei Mailand. Der Bürgermeister Claudio Ruggeri schlägt vor, dass Haustierbesitzer freiwillig Geld spenden, um Familien mit Kindern zu unterstützen. Sein Argument: Immer mehr junge Paare entscheiden sich für einen Hund oder eine Katze statt für Nachwuchs. Das sei natürlich ihre persönliche Entscheidung, betont Ruggeri. Gleichzeitig erinnert er aber daran, dass künftig die Kinder von heute die Renten der älteren Generation finanzieren werden. Ein Golden Retriever werde das nicht übernehmen können. Der Bürgermeister verweist außerdem auf die finanzielle Belastung von Familien. Deshalb fände er es sinnvoll, wenn kinderlose Familien die Familien mit Kindern freiwillig etwas stärker unterstützen würden. Seine konkrete Idee: eine freiwillige Spende von mindestens 20 Euro pro Jahr für jedes Haustier. Allein in seiner Gemeinde sind rund 850 Hunde registriert. Katzen und andere Haustiere sind dabei noch gar nicht eingerechnet. Würden alle Tierhalter mitmachen, käme ein beachtlicher Betrag zusammen, der den 280 Kindern der örtlichen Grundschule zugutekommen könnte. Ruggeri bezeichnet seinen Vorschlag ausdrücklich als Provokation und Denkanstoß. Für ihn geht es vor allem um die Frage, wie eine Gemeinschaft Familien unterstützen und Verantwortung für die nächste Generation übernehmen kann.
Die italienische Zahl.
Europa bleibt auch 2025 die Nummer 1 im weltweiten Tourismus. Trotz Inflation, geopolitischer Krisen und Protesten gegen den Massentourismus zieht der Kontinent weiterhin hunderte Millionen Reisende an. Ob Mittelmeerstrände, historische Altstädte, Alpenregionen oder große Metropolen, Europas Anziehungskraft ist ungebrochen. Das ist doch schön. Die Zahlen sind beeindruckend. Mehr als 1,5 Milliarden Übernachtungen wurden 2025 in Europa registriert. Zum Vergleich: 1950 wurden weltweit gerade einmal 25 Millionen touristische Übernachtungen gezählt. Irre. Auch für die Zukunft sind die Aussichten positiv. Nach Schätzungen des World Travel and Tourism Council wird die Branche bis Ende 2026 weltweit um 3,2% wachsen. Dann soll der Tourismussektor 376 Millionen Arbeitsplätze sichern. Das entspricht jedem 9. Job weltweit. Besonders reisefreudig zeigen sich junge Europäer. Schön. Gibt es eigentlich noch Interrail? Laut einer aktuellen Untersuchung der European Travel Commission planen 82% der Europäer eine Reise im Sommer 2026. Das ist der höchste Wert seit 2020. Vor allem die Altersgruppen zwischen 18 und 34 Jahren treiben diesen Trend an. Gleichzeitig verändert sich das Reiseverhalten. Viele Urlauber achten stärker auf ihr Budget. Kürzere Aufenthalte werden beliebter. Reisen von 4 bis 6 Nächten liegen inzwischen vor längeren Urlauben von 1 bis 2 Wochen. Bei den beliebtesten Reisezielen Europas bleibt Spanien, nicht Italien. Spanien, die Tourismusmacht Nummer 1 und verzeichnete 2025 fast 330 Millionen internationale Übernachtungen. Italien folgt mit knapp 265 Millionen auf Platz 2. Auch Griechenland, Kroatien und Österreich profitieren vom anhaltenden Reiseboom. Die 10 meistbesuchten Länder Europas im Jahr 2025. Wie gehört, Platz 1 Spanien, Platz 2 Italien. Platz 3 praktisch gleich auf Türkei, Frankreich und Großbritannien mit 150 Millionen Übernachtungen. Dann Griechenland 131 Millionen. Dahinter Österreich 97 Millionen, eine stolze Zahl. Dann Kroatien 86 Millionen, dann Deutschland 84 Millionen. Dann noch eine lustige Statistik. Weg von den überlaufenden Touristenmagneten und hinein in die versteckten Perlen Europas. Genau das zeigt der Hidden Gem Index des Ferienhausportals Home2Go. Für das Ranking wurden zahlreiche Faktoren ausgewertet. Darunter Wetter, Ruhe, Landschaft, Beliebtheit in Suchmaschinen, Wanderangebote, Gastronomie und Unterkunftskosten. Das Ergebnis ist eine Liste von Reisezielen, die zwar weniger bekannt sind, dafür aber mit Authentizität, schöner Natur und vergleichsweise wenig Besuchern punkten. Den ersten Platz belegt Tomar in Portugal. Die historische Stadt nicht weit von Lissabon überzeugt mit einer Mischung aus Kultur, guter Infrastruktur und einem hohen Geheimtippfaktor. Auf Platz 2 folgt das italienische Brisighella in der Emilia-Romagna, nicht weit von der Adria. Das mittelalterliche Städtchen gilt als eines der schönsten in Italien. Rang 3 geht an Nafplio in Griechenland, eine malerische Hafenstadt auf der Peloponnes mit mediterranem Flair und hervorragender Gastronomie. Ich bin ja kein Fan von griechischer Küche, aber vielleicht lasse ich mich mal überraschen. Auch Deutschland ist im Ranking vertreten. Auf Platz 5 landet Brem an der Mosel. Der kleine Weinort punktet vor allem mit seiner Lage, den Wanderwegen und seiner geringen Bekanntheit. Kann man wohl sagen, selbst ich kannte den Ort nicht. Ebenfalls in den Top 30 findet sich Helgoland auf Platz 28. Und wohin in Österreich? Hüttschlag liegt auf Platz 18, Millstatt auf Platz 20. Da war ich gerade auf meiner Lesereise. Italien schneidet besonders stark ab. Das überrascht uns nicht, oder? Und ist gleich mehrfach vertreten. Neben Brisighella schaffen es auch Dolce Aqua in Ligurien, Foss di Novo in der Toskana, Torre Archiraffi auf Sizilien, Suvereto in der Toskana, Baveno am Lago Maggiore und Forni di Sopra in Friaul in die Liste. Eigentlich gehört ja auch Cividale drauf. Hört euch nochmal Folge 23 an, wo ich mich sehr ausführlich mit diesem zauberhaften Städtchen beschäftige.
Bücher unterm Sonnenschirm.
Mich erreichte eine interessante Hörerfrage von Johann. Gibt es italienische Kinderbücher, die so gut sind, dass auch Erwachsene Spaß daran haben können? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich seit vielen Jahren Schwedisch lerne und mir die Bücher von Astrid Lindgren sehr dabei geholfen haben. Inzwischen lese ich auch Bücher für Erwachsene auf Schwedisch. Nun fange ich gerade an, Italienisch zu lernen, die schönste Sprache der Welt, und frage mich, ob sich das wiederholen lässt. Pinocchio mag ich allerdings nicht, aber vielleicht gibt es ja etwas anderes. Ich würde mich sehr über einen Tipp freuen. Danke, Johann. Ich finde Pinocchio auch ganz schrecklich und kann mir den Erfolg nicht erklären. Übrigens ist Pinocchio mit 30 Verfilmungen das meistverfilmte Buch aller Zeiten. Das war eine Quizfrage auf meiner letzten Lesung. Mein Tipp ist Cuore von Edmondo de Amicis, das 1886 erschienen ist und ein Weltbestseller wurde. Es geht um die Abenteuer von Grundschulkindern über ein Schuljahr hinweg und ist bis heute ein Riesenerfolg. Und es ist angenehm und leicht auf Italienisch zu lesen. Das Schöne ist, dass dieses Buch sowohl von rechts als auch von links kritisiert wurde. Die Linken finden den Ton zu väterlich und alles zu nationalistisch. Die Einheit Italiens war ja gerade erst zustande gekommen. Und die Rechten regen sich darüber auf, dass die Religion überhaupt nicht vorkommt. Die Schulkinder feiern nicht einmal Weihnachten. Aber all das soll uns ja nicht stören beim Italienischlernen.
Die italienische Weisheit.
Und wo wir schon dabei sind, bleiben wir bei Edmondo de Amicis, zu dem ich übrigens eine besondere Beziehung habe. Denn meine erste Wohnadresse in Grado, die mit dem Nebelhorn, war die Via de Amicis. Er schreibt: L'educazione d'un popolo si giudica innanzitutto dal contegno che li tien per la strada. Die Bildung eines Volkes wird vor allem nach dem Betragen, das es auf der Straße zeigt, beurteilt. Na, da wäre ich doch mal sehr gespannt, was er heute sagen würde. Denn er ist 1908 verstorben und hat die große Mobilitätswelle nicht mehr mitbekommen. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Apropos abonnieren, abonniert oder folgt auch diesem Podcast und empfehlt ihn gern an gute Freundinnen und Freunde weiter. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald und immer schön deutsche Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.